Ich habe nur einen Vers, möchte aber den ganzen Abschnitt lesen. 2. Korinther 5. Ich will nachher über den Vers 10 predigen, aber ich lese von Vers 1 ab. Da beschreibt Paulus eine Sehnsucht, die vielleicht Sie noch gar nicht so entdeckt haben. Die Sehnsucht nach der neuen Welt Gottes. Wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Das ist, wenn man älter wird und immer mehr die Brüchigkeit dieses sterblichen Leibes spürt, auch verständlich. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Heiligen Geist gegeben hat. So sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern vom Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm, Jesus, wohlgefallen. Und jetzt kommt der Vers, über den ich heute predigen will. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben an einem offenen Grab stand. Ich kann es nicht zählen. Aber das weiß ich, dass mir es jedes Mal ein unwahrscheinlicher Schrecken war. Wenn ich nachher mit dem Auto zurückgefahren bin, dachte ich, ach, dass die Leute noch mit ihrem ganzen irdischen Zeug sich beschäftigen. Da ist doch ein Mensch weggetreten. Was ist das für ein Einschnitt? Sie können auch das Sterben nie theoretisch bewältigen. Deshalb wird Sie selbst, der Tod naher Angehöriger, ganz hart treffen. Und Sie werden zum ersten Mal wissen, wie das wirklich ist, wenn Bande der Liebe endgültig zerschnitten werden. Und wenn man sagen muss, gewesen, kommt nicht mehr zurück. Und das ist solch ein Abgrund, solch eine Not, solch ein Leiden, dass ich verstehe, dass die Trauernden immer wieder sagen, niemand versteht mich, niemand kann mit mir mitfühlen, alle reden drüber hinweg. Und doch gibt es noch eine andere Weise der Betrachtung. Matthias Claudius, der manche tiefsinnigen Gedanken gesagt hat, und auch so, dass man sie verstehen kann. Der hat einmal gesagt, ich mag wohl gern beim Begraben zusehen. Und dann sagt er, wenn die Augen verweint sind, die fahle Haut des Toten, es geht mir, wie wenn ich ein Stoppelfeld sehe, dann denke ich schon an den Erntetanz. Und so ist, wenn ich am Grab stehe, dann höre ich schon den Hahnenschrei der Auferstehung. Sehen Sie, das kann der Glaube. Dass er plötzlich den Tod nimmt und ihn vor Jesus, dem Ostersieger, ganz neu betrachtet. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. So kann ja dann auch Paulus in einer sehr ernsten Lage seines Lebens, als bei ihm um Tod und Leben ging, sagen, was soll's? Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Also jetzt plötzlich, durch Jesus kann man den Tod ganz anders sehen, ganz anders beurteilen. Und dann sieht man auf einmal, ach, was ist das? Das ist doch nicht dieser unheimliche Abgrund, wo dieses irdische Leben abbricht, sondern da öffnet sich viel wunderbarer und größer, die neue Welt Gottes, die Ewigkeit. In den schönen, warmen Sommertagen, an die man jetzt gerne zurückdenkt, da singt man ja so gern auch, Sie wahrscheinlich auch am liebsten, das Lied, Geh aus mein Herz und suche Freude. Und dann singt man von den bunten Blumen und von den Bienen und von den Vögeln, die fliegen und vom Weinstock und vom Weizen, der mit Gewalt wächst. Und mittendrin singt man, welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl im Christi-Garten sein. Ach, was ist das schön, wenn wir einmal in der Ewigkeit ankommen. Ach, wäre ich da, ach, stünde ich schon, o großer Gott, vor deinem Thron und trüge meine Palmen. Lebt bei ihnen auch so die Sehnsucht. Sie sagen, ich will doch schon drüben sein. Ich danke es heute noch meiner Großmutter mit ihren über 40 Enkeln, dass sie uns in Kindertagen, in den schönsten Ferientagen, die Freude auf den Himmel groß gemacht hat. Nicht, dass wir deshalb weniger realistisch in dieser Welt leben, sondern dass wir wissen, der Tod hat für uns seine Bedeutung verloren und wir warten auf die neue, herrliche Heimat, die uns der Herr bereitet hat. Jetzt kommt mein erster Punkt. Aber wir müssen am Richterstuhl Christi vorbei. Der Weg führt am Richterstuhl Christi vorbei. Vor einigen Wochen zeigte mir ein junger Vikar unserer Landeskirche die Bücher, die so im Amt bei uns stehen, Gebetbücher und die Taufordnung und die Trauordnung und so fort. Und da hat sein Vorgänger alle Stellen, die dort drin vorkommen, vom Gericht mit Kugelschreiber, so dass man es gar nicht mehr wegradieren kann, mit Kugelschreiber durchgestrichen. Also wenn es in der Taufordnung heißt, wer da glaubt und getauft wird, der wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden, hat er durchgestrichen. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden, durchgestrichen. All das hat er nimmer gesagt und das will er nimmer aussprechen. Ich kenne den jungen Mann nicht. Ist gut so. Und ich kann mir das so schön vorstellen, wie er da in später Nachtstunde an seinem Schreibtisch saß und sagt, ach, wenn ich an meine liebe Gemeinde denke, das will ich ihr nicht zumuten. Da kriegt ihr einen Schrecken. Aber wenn es doch ein Gericht gibt. Und dann hat er mit seinem Kugelschreiber das ausgestrichen. Stellen Sie sich mal vor, da draußen der Straße, da ist ein großes Loch und Sie sagen, die Leute laufen rein, da muss man eine Schranke hinmachen, da muss man einen Zettel hin, eine Warnung. Sie wären ja ein mieser Schuft, wenn Sie Menschen ins Unglück rennen ließen, wenn Sie Leute nicht warnen würden, da passen Sie auf, da kann man zu Schaden kommen. Was ist denn das heute bei uns in unserer Mitte, dass wir meinen, wir würden Menschen etwas helfen, wenn wir Sachverhalte verschweigen? Wissen Sie, der Mensch heute, der sagt, ach, sollen wir doch keine Angst machen. Sagen, warum Angst machen? Fürchtest du das Gericht? Auf einmal kommt zum Vorschein unsere großspurige Zeit, wo jeder sagt, ich tue Recht und scheue niemand und ich kann auch so mein Leben vor mir selber rechtfertigen. Warum fürchtest du dann das Gericht? Wenn du immer Liebe gelebt hast und Wahrheit und Reinheit, warum fürchtest du dann das Gericht? Warum machen wir Menschen Angst? Man kann doch Menschen nur Angst machen, die eine große Schuld tragen. Und da merken wir auf einmal, das ist heute doch autonome, der freie Mensch, der sagt, ich will alles selber bestimmen nach meinem Gutdünken. Ich will die letzte Autorität sein. Ich will mich vor niemand verantworten. Aber das verstehe ich. Das will ich auch nicht. Ich würde am liebsten auch das selber so machen. Aber wenn es doch so ist, ich weiß, dass kluge Philosophen, die nicht an Gott geglaubt haben, durch ihr Denken an den Punkt gekommen sind, dass sie sagten, es gebietet die menschliche Vernunft, an ein Gericht zu glauben. Weil die ganze Welt wäre ja ungerecht. Der Arme, der auf die Seite gedrückt wird, den Schwachen, den man nie seine Ehre gegeben hat, Da sind Philosophen draufgekommen und sagten, das ist eigentlich der logischste Gedanke überhaupt der ganzen Weltordnung. Sonst hat diese Welt überhaupt keine Ordnung. Sonst ist sie völlig sinnlos. Aber wenn Sie die Bibel aufschlagen, wird immer vom Gericht gesprochen. Als Adam und Eva vom Paradies vertrieben werden, als die Dornen und Disteln auf dem Acker wachsen, als Noah sein Opfer darbringt nach der Sintflut. Und Sie können durch die ganze Bibel gehen, durch die Propheten, immer wieder wird vom Gericht Gottes gesprochen. Es gibt überhaupt nichts. Der erste Satz, den ich im Religionsunterricht als ABC-Schütze gelernt habe, der Herr ist unser Richter, der hilft uns. Und wenn Sie dann sagen, aber Jesus, wissen Sie, so sagen ja heute auch viel, das war ein edler Mensch, aber ich glaube nicht an ihn. Wenn Sie ihn nur als edlen Menschen gelten lassen, er war so edel, dass er fortwährend fast ununterbrochen vom Gericht geredet hat. Von der großen Scheidung zwischen Schafen und Böcken, beim reichen Mann und armen Lazarus, dass da eine so tiefe Kluft ist, dass es kein Hinüber mehr gibt. Bei all den Gleichnissen, überall werden Sie es finden. Zwei werden liegend auf einem Bett, der eine wird angenommen, der andere wird verworfen werden oder da wird das Unkraut plötzlich aus dem Weizen herausgelesen und wird verbrannt. Da werden die Fische aus dem Netz gelesen, die Faulen werden weggeworfen und die Guten werden in den Korb genommen. Wo Sie überhaupt lesen können, immer wieder von der Wachsamkeit, von der Bereitschaft. Wir hatten am letzten Sonntag, die Türe ist zugeschlossen und die draußen stehen und die rufen. Und überall ein übereinstimmendes Zeugnis, es gibt einen Gerichtstag. Ach, ist ein Thema, wo Menschen sehr schnell reden, gerade bei Hausbesuchen oder unter Kollegen oder wo man so redet. Und da habe ich oft auch so gehört, dass dann Leute sagen, ach, da ist doch gar kein Platz da. Oh, da ist viel Platz. Da werden sie alles sich versammeln. Und dann sagen sie, aber da ist doch gar keine Zeit, dass alles verhandelt wird. Doch, da ist viel Zeit da in der Ewigkeit. Und da muss man gar nicht mehr viel verhandeln, weil alles offenbar ist. Und werden alle, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Längst Verstorbene, unsere Vorfahren, Bekannte, Unbekannte, Schurken und Edle, Wohltäter und Verbrecher. Bekannte Namen, Napoleon, Hitler, Stalin, Pharao, Herodes, wen Sie wollen, alle werden da sein. Alle müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und dann wird nicht mehr viel verhandelt werden können. Und dann kann sich keiner mehr entschuldigen, keiner kann mehr etwas beschönigen. Wir sind offenbar. Es gibt nicht mehr viel zu verhandeln. Also, wir müssen am Richterstuhl Christi vorbei. Jetzt möchte ich einen zweiten Punkt machen, um das noch ein bisschen klarer zu sagen. Es ist ein Gericht, dem jeder nur voll zustimmen kann. Also, wir haben ja immer die Freude, dass sonntags draußen die übereifrigen Polizeibeamten unserer Innenstadtwache von Anwohnern benachrichtigt, da den Paar, die da in dem Streifen parken, einen Strafzettel verpassen. Und wissen Sie, wenn ich das so ansehe, dann kann ich so ein Gerichtsurteil nicht verstehen. Auch, ich muss gestehen, schon manchmal, wenn ich an einem Parkometer war, dachte ich, es wird doch jetzt nicht gerade eine Politesse vorbeikommen. Also das habe ich einfach nicht ernst genommen und sage, dann zahle ich es eben und streite nicht lange herum. Aber ich habe es nicht eingesehen in dem Schilderwall, der jedes Jahr sich verfünffacht, wie man da sich überhaupt noch zurechtfinden soll mit einem Überfülle des Gerichts. Jetzt müssen Sie mal von diesem ganzen, was soll ich sagen, Ordnungswidrigkeiten Gericht wegkommen und mal drüber nachdenken, wie das mit dem Gericht ist. Vor einiger Zeit traf ich einen Richter am Oberlandesgericht und ich sage, wie geht's denn? Und er sagte, ach wissen Sie, wenn man so abends von der Arbeit zurückkommt, ist man richtig belastet von so viel menschlicher Tragik. Kennen Sie das? Menschen merken erst in der Gerichtsverhandlung oft, was Schuld ist. Hoffentlich haben Sie noch nie einen Menschen totgefahren. Oder wenn ein schlimmer Unfall war, dann sagen, ach, warum war ich jetzt bei dem rutschigen Schnee da auch so leichtsinnig? Warum bin ich so schnell in die Kurve reingefahren? Ich hätte doch. Und dann plagt Sie die Schuld,
Wissen Sie, man kann über Gericht ja viel reden, aber wenn es dann so nüchtern ausgebreitet wird, wenn es so offen da liegt, wenn die Fakten so dafür sprechen, Sie haben das vorher so gar nicht gesehen, Sie waren so harmlos, so naiv, so oberflächlich und dann ist Schuld da. Und nun gibt es ja viele Dinge in unserem Leben, die belasten uns schwer. Und das Schlimmste beim Gericht ist, wenn man selber sagen muss, das ist richtig, es ist noch schlimmer. Eigentlich habe ich mit meinem Leben alles zerstört. Ich bin ja ein Unhold. Ich habe ja so viel kaputt gemacht. An mir leiden die Menschen. Ich habe oft Schwermütige getroffen, die zusammengebrochen waren unter ihrer Schuld. Und manchmal dachte ich, ist das eigentlich Krankheit? Vielleicht ist das nur die Krankheit, dass sie den Trost nicht mehr hören können. Den Trost der Vergebung. Aber dass man Schuld plötzlich so sieht, dass das Gewissen aufschreit. In unseren Tagen vollzieht sich etwas sehr Schlimmes und wir Christen sind am meisten davon betroffen. Vor Jahrzehnten hat ja ein Prominenter im evangelischen Raum jenen unglücklichen Satz zitiert und herausgebracht, der seitdem fortwährend zitiert wird, dass der moderne Mensch nicht mehr sich um seine Schuld bekümmere. Und dann hat er damals in einer merkwürdigen Verblendung gesagt, der moderne Mensch sei grundsätzlicher, radikaler und er frage, ob es überhaupt einen Gott gibt. Ist denn das radikal, ist das denn grundsätzlich? Das hat nicht einmal mit Vernunft mehr etwas zu tun. Der moderne Mensch ist so oberflächlich, dass er nicht mal sieht, wie er die Gabe seines Lebens vor Gott verplempert. Und er kann das nicht einmal nüchtern im Angesicht des Todes mehr registrieren, was es heißt, mit seinem unvollkommenen Leben ins Angesicht Gottes zu treten und vor Gott zu stehen. Und dann der Nichtigkeit seines eigenen Schaffens und Tuns in die Augen zu sein. Das stimmt doch gar nicht. Der moderne Mensch ist oberflächlich, dass er überhaupt Schuld gar nicht mehr sehen will, weil er Verantwortung leugnet und darum zweifelt er an Gott. Doch aus einem ganz eigensinnigen Zweck, weil er sagt, ich will meinen Richter gar nicht kennen und damit meint er, sei das Problem gelöst. Und gerade wir Menschen müssen wieder merken, wir stehen mit unserem Leben vor Gott. Wir sind Schuldner. Mit allen Gaben, die uns Gott anvertraut hat, jede Stunde meines Lebens ist ein Geschenk Gottes. Jedes Wort, das ich rede, jeder Gedanke, den ich tue, muss ich vor Gott verantworten. Und das wird furchtbar sein, wenn einmal an diesem jüngsten Gericht die Schuld aufricht. Wissen Sie, da brauche ich gar keine Feuerflammen. Die Gewissensqualen sind die schlimmsten. Wenn man das sieht, ich bin falsch programmiert gewesen. Ich Narr, warum habe ich dieses getan, dass ich die klaren Rufe Jesu in den Wind geschlagen habe? Ehrlich gesagt, es ist uns doch oft einfach wurscht, was der heilige Gott von unserem Leben will. Und wenn wir uns dann prüfen, müssen wir doch sagen, aber es ist doch so einfach, was uns Jesus da immer wieder sagt. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit ein jeder empfange, was er gehandelt hat zu Lebzeiten. Und dann wird es offenbar und dann ist es da. Es ist sicher schwer, in einem Gerichtsverfahren für einen Beschuldigten dazustehen. Wissen Sie, ich kann mir das so vorstellen, ein Bankräuber, der hat sich das so schön ausgemalt, sagt, da breche ich ein und da halte ich den Revolver hin und dann 40.000 Mark und dann habe ich in der Plastiktüte und dann sitzt er im Zug zwei Tage später und freut sich, was mache ich mit meinem Geld und dann schlägt er die Zeitung auf und dann sieht er sein Bild drin. Ist Pech, ne? Ist Pech. Da war eine heimliche Kamera, die hat ihn fotografiert und er ist ertappt. Ja, so leben wir doch, so billig, dass wir meinen, wir können das alles uns unter den Nagel reißen, unser Leben wie einen Raub dahin bringen. Hauptsache uns geht's gut, ich fühle mich lustig und vergnügt und dann will ich genießen. Kann man oberflächlicher leben als heute Menschen? Dass das ein Trug ist, das muss man doch wirklich nicht mehr erklären. Aber es ist ja so tröstlich, was da steht, das habe ich nicht gesagt, der Richterstuhl Christi. Der da sitzt auf dem Richterstuhl, Christus selbst, er kann nicht aus Schwarz-Weiß machen, er kann nur eins machen. Er kann Schuld durch sein Blut vergeben. Wenn Sie sagen, das geht nicht, müssen Sie es besser wissen als er. Er sagt, das geht. Verstehen kann ich es nicht. Dass sein Blut, auch alles, was in den Büchern steht, völlig ungeschehen macht, das ist unfassbar. Und dass wir vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, ist das nicht herrlich? Er der in der Barmherzigkeit heute uns sucht und nichts anderes will, als uns den Frieden des Vergebenen, der vergebenen Schuld zu geben und im Gewissen uns das zu sagen, alles, alles weggetan, vergeben und vergessen. Jesus, der mitfühlen kann mit unserer Schwachheit, der versucht war wie wir, er sitzt auf dem Richterstuhl. Und es gibt keine andere Hintertüre, durch die man selig werden kann. Welche denn? Wenn sie den schmähen und die einzige Versöhnung, die angeboten wird, mit Füßen treten, was wollen sie dann noch hoffen? Es gibt kein anderes Heil und gibt keine andere Rettung als das, was Jesus uns heute anbietet. Sehen Sie, alles wird ausgebreitet, nur das, das will ich Ihnen sagen, wird nie mehr ausgebreitet, was Sie unter dem Kreuz Jesu, dem Herrn gebeichtet haben, mit Zeugen, ohne Zeugen, in der Aussprache, ohne Aussprache, was durchs Blut Jesu vergeben ist, das ist vergeben. Jesus will das tun und das wird nimmer vorgeholt. Ach, ist das herrlich. Wer fürchtet das Gericht noch? Das ist ernst, wenn Sie Angst haben. Wenn Sie sagen, da macht man den Menschen Angst, da mache ich doch keine Angst. So Freude. Noch ein letztes, das darf nicht bedrücken, sondern soll uns mutig und zuversichtlich machen. Das soll uns nicht bedrücken, sondern mutig und zuversichtlich machen. Am liebsten hätte ich jetzt mit Ihnen noch eine Bibelstunde gemacht, da müsste ich noch 2 Stunden anhängen. Da wäre ich mit Ihnen einfach nach der Konkordanz mal durchgegangen, wo das überall steht in der Bibel vom Richten. Und da wäre uns erst aufgegangen, dass das meist die jubelndsten, fröhlichsten Aussagen sind. Der Herr wird den Erdboden richten, Gott sei Lob und Dank. Dann wird der Schurkerei mal ein Ende sein. Dann wird es nicht mehr Rechtsbruch geben. Dann wird nicht mehr der Schwache erniedrigt werden. Wünschen Sie sich das nicht auch herbei? Das ist doch unsere Sehnsucht. Wir haben doch schon oft gesagt, wann wird denn endlich Gerechtigkeit gesprochen? Selbst in unserer neuen Gesellschaftsordnung der Demokratie gibt es ja wirklich noch viele dunkle Nester, wo die Schwachen und die Wahren und die Treuen an die Seite gedrängt werden. Ach Herr, wann wirst du endlich Gericht halten? Der Himmel juble, die Erde frohlocke heiße. Der Herr richtet, der Herr kommt mit Gericht, der Herr ist mein Richter. Der hilft uns, der hilft uns. Darin kann ich mich freuen. Und es ist bei uns schon was ganz Falsches, wenn wir vor dem Gericht Angst haben. Sondern wir haben Freimut zum Gericht. Wir fürchten das Gericht doch nimmer. Sonst wünsche ich, dass heute so ein Schrecken auf Sie gefallen ist, dass Sie heute sofort Ihr Leben mit Gott in Ordnung bringen. Und zwar vollständig, bis in die letzten Winkel hinein. Dass Sie den Tag des Gerichtes nicht fürchten müssen. Sagen, mein Leben ist eh offenbar. Jeden Morgen lasse ich da Jesus mit seiner Klarheit hineinleuchten und alles ans Licht ziehen. Sehen Sie, wenn jener Tag kommen wird, dann wird alles offenbar sein. Dann wird auch das sichtbar werden, was verborgen ist. Paulus sagt das auch, 2. Korinther 4, sehr, sehr fröhlich. Dann 2. Korinther 3, da wird man die Heu, Stoppeln, Stroh merken. Auch bei manchem christlichen Werk, bei mancher kirchlichen Organisation, wissen Sie, da ist auch viel dabei, was den Gerichtstag nicht erträgt. Das wissen wir ja alle. Viel Menschenwerk. Aber es ist doch schön, wenn das Verborgene ans Licht kommt. Was ist denn das Verborgene? Wir denken immer nur an unheimliche Taten. Ist es nicht schön? Das, was in aller Stille gewirkt wurde, was in keinem Gemeindeblatt stand, der Dienst der Liebe, die Worte der treuen Hingabe, alles, es wird offenbar sein. Es wird nichts vergeblich gewirkt sein. Vielleicht sind wir auch schon viel zu sehr auf Anerkennung aus und das spielt für Gott auch gar keine Rolle. Es war immer seine Art zu wirken, dass er im Verborgenen seine Leute wirken ließ. Und sie sollten frei davon sein, sagt der Herr, sieht es. Und das ist ja so schön, dass im letzten Gericht auch Jesus Ähnliches erzählt. Auf einmal wird er sagen, ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Also, wir haben nie gedacht, dass du das wärst, Jesus. Es war doch bloß die Nachbarin. Und Jesus sagt, die verborgenen Taten habt ihr mir getan. Es ist wunderbar, wenn Sie Ihr Tagwerk, die ganz alltäglichen Dinge für Jesus tun. Nicht um eine Belohnung zu erhalten, eine schönere Belohnung können Sie gar nicht mehr sein, kriegen, als dass Sie vor Jesus einmal stehen werden. Aber da gibt es auch nichts mehr. Da ist alles in allem erfüllt. Sondern dass Sie sagen, es ist nicht vergeblich, was ich tue. Wenn Jesus das registriert, wenn er das auch weiter tut. Ich bin gefangen gewesen, ihr habt mich besucht, ich bin nackt gewesen, ihr habt mich begleitet. selbst mit dem Glas Wasser getränkt. Der kleinste Dienst, der nicht umsonst ist, wenn er auf den kommenden Herrn Jesus hin getan war, das gibt unserem Leben einen ganz neuen Blick. Dass uns werde klein, das Kleine, das Große, groß erscheine. Ich möchte mich nicht einfach der Tagesordnung der Welt unterwerfen mit heute, mit dem, was sie von mir will. Ich will heute sagen, ich will das tun, was der Herr heute von mir will. Und das mögen ganz andere Dinge sein, als was die anderen Menschen von mir fordern. Ich will das tun, unabhängig davon, ob man Lob kriegt oder nicht, ob das die Menschen achten oder nicht. So will ich leben auf jenen neuen Tag hin. Und dann ist mir noch groß, dass da steht vom Lebensbuch, wo der Name drin steht. Ich will heute schon wirken als einer, der im Lebensbuch steht. Ich will mit den Kräften des neuen Lebens wirken. Ich will, der Herr weiß doch, wie schwach ich bin. Dann will ich einmal dem Herrn immer sagen, Herr, jetzt musst du das machen. In deinem Namen, im Vertrauen auf dich. Ich darf das im Gebet mit dir besprechen. Ich darf diese Schwierigkeiten dir sagen. Mir ist doch nur wichtig, dass das Dinge sind, die in der Ewigkeit einmal noch bedeutsam und wichtig sind. Dass uns werde klein, das Kleine und das Große groß erscheinen. Das ist ein herrliches Wort von der Frucht. Das, was heranreift aus meinem Leben, was nicht vergeht, wenn alles zerfällt. Sondern es gibt Wichtiges, was in der Ewigkeit noch Bedeutung hat. Herr, ich will doch von dir herkommen, mit dir reden, dass meine Worte Wichtigeres reden als nur das, was morgens schon wieder überholt ist. Ich will doch Wichtigeres tun als das, was gerade Mode ist. Ich will doch ein Mensch sein, der auf die Zukunft Gottes hin lebt. Sehen Sie, das Warten auf das Gericht, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Das ist etwas ungemein Befreiendes und Fröhliches. Sei gut oder böse, ach, ich möchte doch, dass heute mein Leben schon im Lichte Gottes steht und dass ich fröhlich des lieben jüngsten Tages warten kann. Amen.